Die Gemeinde hat genickt, wie immer, und am nächsten Sonntag hält er genau dieselbe Predigt. Seine Ältesten sagen, wird der Mann alt? Aber sie trauen ihm noch nichts zu sagen. Es vergeht eine Woche, er steigt wieder auf die Kanzel und hält noch einmal, zum dritten Mal dieselbe Predigt. Dann fassen sich seine Ältesten doch ein Herz und sagen, hast du das nicht gemerkt, dass du jetzt dreimal dieselbe Predigt gehalten hast? Doch, sagt er, habe ich gemerkt. Aber ich bin immer die Woche über durchs Dorf gegangen und habe gemerkt, es hat sich nichts geändert. Also muss ich die Predigt nochmal halten. Und dann bin ich wieder durchs Dorf gegangen und habe wieder gemerkt, es hat sich nichts geändert. Also ich werde die Predigt jetzt so oft halten, bis sich etwas ändert. Erinnert mich ganz stark an Martin Luther. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren ja mit diesem Mann, habe seine wichtigsten Werke durchgearbeitet, auch seine Alterswerke, die kaum einer liest. Und wir feiern ja 500 Jahre Reformation, 1517, obwohl das ja nur das Datum mit dem Thesenanschlag ist. Eigentlich war diese Entdeckung schon 4 Jahre früher bei Luther, aber in die Details will ich jetzt nicht gehen. 1527, 10 Jahre nach der Reformation, schickt er seinen engsten und übrigens blitzgescheiten Mitarbeiter Philipp Melanchthon, der kam, glaube ich, aus Bretten bei Süddeutschland, da bei Karlsruhe, Wiesloch, da in der Ecke rum, her. Den schickt er mit einer Delegation durch die kursächsischen Gemeinden, um nach 10 Jahren festzustellen, was hat sich denn geändert nach 10 Jahren Reformation. Die Gemeinden sind alle evangelisch geworden. Sie haben alle gesagt, wir haben jetzt Christus als Herrn angenommen. Wir sind gerettet durch Gnade. Und Melanchthon und seine Delegation kommen von dieser Visitationsreise zurück, zutiefst deprimiert. Es geht ihnen wie dem Pfarrer im Witz. Sie sagen zu Martin Luther, es hat sich gar nichts geändert. Die Lieblosigkeit ist genauso da. Sie lügen, betrügen. Im Alltag hat sich überhaupt nichts geändert, aber sie sagen alle, sie haben sich jetzt mal bekehrt. Das treibt Luther, und das ist etwas, was im Lutherjubiläum kaum zur Sprache kommt, ab 1527 zunehmend in tiefe Depressionen. Was habe ich angerichtet? Ich habe die Kirche gespalten, wofür? Wenn sich nichts im Alltag ändert. Ich habe einen riesen Rumor gemacht und es hätte noch schlimmer kommen können. Es hat die Bauernkriege gegeben mit vielen, vielen Toten. Und Luther kriegt ein immer schlechteres Gewissen. Er schläft nur noch 4 Stunden die Nacht. Er zermürbt sich damit, was habe ich angerichtet, wenn sich nichts ändert. Auf der anderen Seite fängt er an, dann an dieser Änderung zu arbeiten. Er schreibt den großen Katechismus, das heißt, wie man denn zu leben hat. Er schreibt eine ganze Reihe Bücher, in denen er sagt, die Gnade allein genügt nicht. Hoppla, sagen seine frühen Schüler, Amsdorf und andere. Magister Martin, du hast doch vor 10 Jahren noch was ganz anderes verkündigt, da die Gnade allein reicht. Nein, sagt er, das ist zu wenig. Die Gnade allein reicht, um zum Glauben zu kommen. Aber was dann kommt, da brauchen wir auch die Weisungen des Gesetzes. Das geht doch nicht, sagen seine Schüler. Du hast doch immer etwas anderes verkündigt. Und Luther sagt, ich bin weiter. Die Gnade allein reicht nicht, wenn sich im Leben nichts ändert. Und dann gerät er in Streit mit seinen frühen Schülern und die ganze Reformationsbewegung scheint sich zeitweise zu spalten, genau an dieser Frage. Und Luther sagt, die Gnade allein reicht nicht, der alte Luther. Es muss sich etwas im Leben ändern, sonst ist alles für die Katz. Die evangelische Tradition hat nur die Frühreformation aufgenommen, wenn ich es richtig sehe. Und wir singen, deine Gnade genügt. Immer nur das, was der frühe Luther entdeckt hat, im Gegensatz zum Ablass seiner Zeit. Dass der späte Luther einsehen musste, es reicht nicht mal, ich sage es in unserer Worte, in einer Evangelisation die Hand gehoben zu haben, sich bekehrt zu haben, wenn dann keine Früchte der Buße kommen. Und das ist das Problem, was Luther in seiner zweiten Lebenshälfte unglaublich umgetrieben hat. Zeitweise ist er fast psychopathisch geworden. Wenn man seine Schriften von später liest, ist er ein völlig anderer Luther, der darum kämpft, dass sich etwas ändert im Leben der Menschen. Dass zu dem Glauben die Ethik dazukommen muss, würden wir Theologen sagen. Oder damals, dass zur Gnade auch das Gebot Gottes dazukommen muss. Wie lebt man denn? Aber 1527, das war der große Schock bei Martin Luther, als ihm seine Mitarbeiter sagten, wir können keine Veränderung feststellen im Alltag der Leute. Das führt mich zu der Predigt. Ich bitte um die Folie. Ja, och, ihr habt die Schrift geändert. Ist dann alles mit draufgekommen? Dann lasse ich mich jetzt überraschen. Inhaltlich ist alles drauf, aber die Schrift kanntet ihr. Na gut, also, und das, was das ausmacht, dass sich im Alltag etwas ändert, kann man in diesem Wort Liebe zusammenfassen. Vor einem Jahr habe ich euch erzählt, dass es im Griechischen drei unterschiedliche Worte für Liebe gibt und so weiter und so weiter. Mache ich heute alles nicht. Ich werde den Text, 1. Korinther 13, kurz durchgehen und dann an den Impulsen eines Buches entlang gehen, dass es vor 6, 7 Jahren mal in unserem Bund gab, aber das verrate ich euch später. Ich starte mit einem Wort aus dem Alten Testament. Ach, da ist die Schrift doch wieder da. Das ist die Lieblingsschrift meiner Frau nämlich. Deshalb nehme ich die auch so gern. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Text im Alten Testament, sehr ernüchternd für das Volk Israel, für Zeiten, wo es sich immer als etwas Besonderes darstellte, dass Gott sagt, ihr seid nicht besser als die anderen. Das ist ja ein Problem bei Auslegung des Alten Testamentes bei uns oft, dass wir immer so tun, als wäre eine menschliche Vorleistung die Voraussetzung dafür, dass Gott sich einem Menschen zuwendet. Also, dass er den Abraham erwählt hat. Ja, der muss ja besonders fromm gewesen sein, nicht? Sonst hätte er sich den nicht erwählt. Nein, sagt dieser Text. Der Hintergrund ist die Liebe Gottes. Mehr nicht. Und bei Kain und Abel wird ja immer wieder auch in manchen Auslegungen hineingeheimnisst, ja, der eine war braver als der andere. Und nein, sagt Gott, meine Liebe verschenke ich ganz souverän. Und ich habe euch als Volk geliebt, ohne Vorleistungen. Da hat Luther, der frühe Luther, absolut recht. Ja, ich habe euch geliebt, ich fand euch toll, sozusagen, und das reicht. Nicht, weil ihr was geleistet habt. Wir sind ja immer in so einem Leistungsdenken, auch im religiösen Leistungsdenken. Darum, wegen dieser Liebe, hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat euch erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Das wird in 5. Mose 7 dem Volk gesagt. Das ganze Deuteronomium, oder seit 200 Jahren sagt man 5. Buch Mose, das ist ja wie eine einzige Abschiedspredigt des Mose gestaltet. Das ist der Grund, die Liebe Gottes, nichts anderes, voraussetzungslos. Wir gehen jetzt mal 1. Korinther 13 kurz durch. Ich werde diesen Text diesmal nur kurz kommentieren, bevor wir dann gucken, was heißt das denn im Alltag, um nicht dahin zu kommen, wie Melanchthon das festgestellt hat, damals 1527. Das ist meine Hoffnung. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Das muss ich kurz erklären. In Korinth gab es ganz unterschiedliche Frömmigkeitsströmungen in der Gemeinde. Sprachen der Menschen war normale Predigt. Als Engelssprache wurde die Gabe der Zungenrede bezeichnet damals. Das heißt, in einer nicht gelernten Sprache beten und verkündigen zu können. Glosse, Zunge, heißt dasselbe Wort wie Sprache, also Sprachengebet, Zungenrede, wie man es übersetzt, ist jetzt egal. Das heißt, wenn ich beides könnte, normal predigen und in Zungen sprechen, hätte aber die Liebe nicht. nämlich die Liebe zu den Menschen, die Gott mir anvertraut hat. Wenn ich das nur auf mein eigenes Konto buchen würde, was kann ich doch so toll predigen, was kann ich so toll in Zungen reden, schaut mal auf mich so ungefähr, ja? Dann wäre ich, und jetzt wird der Paulus ganz spitz, dröhnendes Erz, lärmende Pauke kann man setzen. Das waren Bezeichnungen für die heidnischen Musikinstrumente, für die Musikinstrumente im heidnischen Gottesdienst. Aber das ist frech von Paulus jetzt, ja? Wenn ich die Liebe nicht hätte und hätte die Gabe der Predigt und die Gabe der Zungenrede. Aber ohne Liebe, dann wäre das nichts anderes als ein heidnischer Gottesdienst, heißt das. Das haben die Korinther sicher verstanden. Uns muss man das 2000 Jahre später erklären. Das wäre Heidentum. Was ist frech? Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, also was will man denn mehr, ne? Und wenn ich alle Glaubenskraft besäße und damit Berge versetzen könnte, hat Jesus ja schon mal gesagt, toller Glaube. Hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Das heißt, wenn ich ein super Christ wäre, an dem nichts auszusetzen wäre, auf den alle gucken würden und würde es nur auf das eigene Konto buchen und würde es nicht nutzbar machen zum Nutzen derer, die Gott mir anvertraut hat, für die anderen, wäre das für die Tonne. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Da ist Anklang an Apostelgeschichte 2, seinen Besitz verkaufen, das Geld der Gemeinde spenden, also mehr geht nicht an Opferbereitschaft und Leib dem Feuer. Das heißt Märtyrertum, wenn ich für meinen Glauben mein Leben hingeben würde. Ah, das ist ja, die Leute hat man nicht verehrt bis zum Anschlag. Ja, da hat man dann Kirchen später gebaut drüber. Das wurden dann die Heiligen des Frühmittelalters, die Märtyrer. Aber wenn das alles wäre, also mehr geht ja nicht. Er geht jetzt in seinem Vergleich nicht, immer bis ans Äußerste. Ne? Hätte aber die Liebe nicht zu den Menschen, mit denen mich Gott zusammengestellt hat in einer Gemeinde, und würde das nur auf mein eigenes Konto buchen, wäre das für die Tonne. Zählt nicht. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Auch unsere Gemeinde wird irgendwann mal nicht mehr existieren. Wenn Jesus wiederkommt, ist sie überflüssig. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Eine kleine Erklärung hier und auch eine Positionsangabe. Es hat vor einigen Jahrzehnten die Auslegung gegeben, wenn das Vollendete kommt, vergeht das Stückwerk. Das heißt, man hat gesagt, das Vollendete sei dann der Kanon des Neuen Testamentes. In dem Moment, wo ab 150, 160 nach Christus das Neue Testament vollständig da war, kann es keine Geistesgaben mehr geben. Ich halte das für einen Irrweg, diese Auslegung, sage ich ganz deutlich. Gott hat seine Geistesgaben, Zungenrede, Prophetie nie zurückgenommen. Sie gehören in die Gemeinde hinein. Und das ist ganz wichtig zu sehen, das Vollendete, Toteleion im Griechischen, ist immer die Wiederkunft Jesu, nicht als Neues Testament. Das mag ja als vollkommen bezeichnet werden, aber das ist immer die Wiederkunft Jesu. Und diese Argumentation habe ich bei vielen Antipfingstlern gehört. Ich kann sie nicht teilen, sage ich an dieser Stelle. Die Gaben des Geistes sind nie zurückgenommen worden. Das ist eine sehr philosophische Auslegung. Paulus meint, wir leben hier immer in einer Beschränkung, nichts ist vollkommen, auch unser Gottesdienst ist nicht vollkommen, unser Glaube ist nicht vollkommen, unsere Prophetie, unsere Geistesgaben, nichts ist wirklich vollkommen. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt das Vollkommene. Und dann tritt alles andere, was wir nur bruchstückhaft schaffen, in den Hintergrund. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Es gibt ein Wachstum im Glauben, auch hier schon, jawohl. Und er macht das noch einmal deutlich. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Das muss ich erklären. Die Spiegel in der Antike waren nicht so wie unsere Spiegel heute. Ja? Wenn ihr einen Spiegel der Antike euch vorstellen wollt, guckt in Alufolie. Ja? Versucht euch mal nach Alufolie zu kämmen, ihr Frauen oder so. Ja? Das wird ein bisschen schwierig sein, Alufolie an Wand hängen. So waren die Spiegel damals. Das heißt, für unsere Spiegel gilt das Bild so nicht mehr. Aber die Spiegel damals, da sah man nur rätselhafte Umrisse, wie Alufolie. Ja? Dann aber, wenn Jesus wiederkommt, schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Dann kommt das Vollkommene. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Jetzt könnte ich noch viel dazu sagen, habe ich vor einem Jahr gemacht, was dieses Wort erkennen hier bedeutet, spare ich mir jetzt. Ich will auf anderes noch hinaus. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Das ist klar, das ist klassische Weltliteratur, das ist, wie du schon richtig sagst, auch wir sind mit diesem Text getraut worden vor 46 Jahren von einem amerikanischen Pastor. Ja, das ist dieser Text, Liebe. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Nun kann man natürlich sagen, das ist ja schön und gut, Paulus, hast ja auch recht. Der wollte schon sagen, Paulus, du hast nicht recht. Aber wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Und da hat es vor einigen Jahren ja in unserem Bund dieses Büchlein gegeben. Wir hatten ja so ein paar Jahre mit Aufbruch Bibel, Aufbruch sowieso, Aufbruch Stille. Wir waren immer aufgebrochen und nie angekommen. Und da gab es aber ein interessantes Büchlein, Glaube am Montag. Hieß dann Aufbruch Montag, glaube ich. Das ist 2011, 2012 rausgekommen. Vielleicht habt ihr das in der Gemeinde damals durchgearbeitet. Ich weiß nicht, ich war ja nicht hier. Und da gibt es von der Elena Neel einen interessanten Beitrag zum Thema Liebe mit einer sehr interessanten Gliederung. Und jetzt möchte ich an dieser Gliederung mich entlanghangeln im zweiten Teil der Predigt und die einzelnen Punkte, mit denen dieses Wort Liebe dort gefüllt wird, entfalten. Ich fand das sehr, sehr hilfreich und interessant. Liebe heißt, sich selbst lieben, Konflikte konstruktiv lösen, Freundschaften pflegen, Gemeinde erleben, auch unter der Woche, seine Feinde lieben und seine Nächsten lieben. Wobei ich sage, manchmal fällt Punkt 5 leichter als Punkt 6. Ja? Sich selbst lieben, Konflikte konstruktiv lösen, Freundschaften pflegen, Gemeinde erleben, seine Feinde lieben, seinen Nächsten lieben. Das sind die 6 Punkte für den zweiten Teil der Predigt. Macht es euch also gemütlich, es dauert noch einen Moment. Fangen wir mal mit dem ersten an, sich selbst lieben. Da ist immer ein Schlüsseltext aus der Bibel gegeben. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Das steht im Psalm 139, wo vorne ja auch Luther übersetzt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Was in dieser Entfaltung deutlich wird in diesem Büchlein, das ist, dass viele Menschen sich selbst nicht annehmen können. Dass sie ständig an sich selbst, mit sich selbst unzufrieden sind. Das fängt beim Äußerlichen an. Wir werden älter. Wir kriegen Falten. Ich kaschiere die mit dem Bart. Frauen können das nicht so gut. Die spachteln dann. Männer kriegen einen Bauch, Frauen kriegen andere Formen. Und es gibt ganz viele, auch junge Mädchen, die sich selbst hassen, die sich selbst ja nicht so annehmen können, wie sie sind. Die einen finden sich zu dünn, die anderen zu dick, die anderen zu hässlich. Die Liebe fängt damit an, dass ich mich selbst erstmal so akzeptieren kann, wie Gott mich geschaffen hat. Wenn ich an die ganzen Schönheitsoperationen denke, manche gehen ja 20 Mal dahin und lassen sich überall was glätten und was aufpolstern und unterspritzen. Ich stehe da etwas rätselhaft davor und denke, da würde ich keinen Euro für ausgeben. Nimm dich doch erst einmal so an, wie du geschaffen bist, wie Gott dich gewollt hat. Und versuche dich dauernd was Besseres zu machen. Ich weiß, es gibt so viele, vor allem Frauen, die sind todunglücklich mit ihrer Figur. Todunglücklich. Weil sie immer meinen, sie müssten eine andere Figur haben und sie werden nie glücklich im Leben. Sag erst einmal ja dazu, wie Gott dich geschaffen hat. Unsere Haare werden mit der Zeit grau. Wir werden älter, wir werden gebrechlicher. Es tut alles Mögliche weh. So ist das in unserem Leben. Akzeptier dich erst einmal, so wie du bist. Einen Merksatz gibt es jedes Mal bei diesen Themen hier von Meister Eckhart, das ist ein Theologe des Mittelalters. Hast du dich selbst auf die rechte Art lieb, so hast du alle Menschen lieb wie dich selbst. Recht hat er, der Meister Eckhart. Und dann habe ich immer noch ein Zitat aus dem Büchlein. Da steht drin, wir sind wertvoll, weil Gott uns gemacht hat und nicht, weil wir irgendetwas Besonderes darstellen oder leisten. Erinnert mich sehr stark an das Eingangswort aus 5. Mose 7. Das Zweite, Konflikte konstruktiv lösen. Wir leben immer in Konflikten. Ohne Konflikte geht es nicht. Und wenn, das hat mir vor einiger Zeit mal ein Ehepaar gesagt, nach vielen Jahren Ehe, wir haben noch nie miteinander gestritten. Oh wei, denke ich. Dann ist garantiert einer untergebuttert worden. Sowas gibt es nicht. Ja, sowas gibt es nicht, dass man nicht schon mal miteinander diskutiert und streitet. Und so war es dann auch. Konflikte konstruktiv lösen, die gibt es. Da wird in diesem Büchlein ein Schlüsseltext uns präsentiert aus 1. Mose 13, eine sehr interessante Geschichte. Abraham beredete die Sache mit Lot, das war sein Neffe, glaube ich, oder sowas, waren verwandt miteinander. Dieser Streit zwischen dir und mir und zwischen deinen Hirten und meinen Hirten muss ein Ende haben, sagte er. Schließlich sind wir miteinander verwandt. Es ist besser, wenn wir uns trennen, das ganze Land liegt vor dir. Der Hintergrund war, dass die Herden immer größer wurden, dass es jeden Abend Streit um die Wasserlöcher und um die Brunnen gab. Und dass sich die Hirten von Abraham und die Hirten von Lot dann ziemlich stritten und wahrscheinlich auch manchmal prügelten, wer darf mit seinen Hirten zuerst ans Wasser gehen. Man kann den Streit weiterführen, aber Streit führt in der Regel nicht zu einem Ergebnis. Man kann konstruktive Lösungen finden. Und Abraham sagt, pass auf, das Land ist doch groß genug. Wir teilen uns räumlich auf. Wir bleiben verwandtschaftlich verbunden, aber wir müssen uns doch nicht ständig und jeden Abend diese Rivalität liefern. Haben wir doch gar nicht nötig. Komm, geh du dahin, geh ich dahin. Und wir haben Frieden miteinander. Es gibt in vielen Streitpunkten auch sehr konstruktive Lösungen. Man muss nur daran arbeiten. Liebe heißt, konstruktiv zu versuchen, Konflikte zu lösen. Lieblosigkeit heißt, ich muss Recht haben. Ein Kernsatz, da ist was Wahres dran. Mit den Menschen, die wir am meisten lieben, haben wir auch die meisten Konflikte. Und prüft das mal nach, ne? Ist doch so. Und ich frage, musst du immer der Sieger sein oder darf der andere auch mal gewinnen? Das hat was mit Liebe zu tun. Es gibt Menschen, die müssen immer das letzte Wort haben, die müssen immer der Sieger sein. So nach dem Motto, Gott weiß alles, Bruder sowieso weiß alles besser. Ja? Muss doch nicht sein. Muss doch nicht sein. Lass den anderen doch auch mal gewinnen. Es ist unser Benny hier. Ich wollte ja eigentlich ein Beispiel von ihm erzählen, unser jüngster Sohn. Aber Benny, vielleicht erinnerst du dich, du warst ein Junge, der hat, als er schon klein war, wahnsinnig gut argumentieren können. Wenn ich was verboten habe, dann kam Benny und hat super Argumente gebracht. Dass ich dann ab und zu mal gesagt habe, okay, dann erlaube ich dir das. Denn deine Argumente sind einfach so gut und so faszinierend. Da kann ich jetzt nicht mehr das väterliche, es gibt's nicht, dagegen setzen, so als Belohnung für seine guten Argumente. Ich muss nicht auch als Vater nicht immer der Sieger sein. Ich kann auch mal bei meinen Kindern lernen. Nicht nur, wenn es darum geht, ein Handy neu einzurichten. Das können die Jungen sowieso besser als die Alten. Drittens, Freundschaften pflegen. Das ist wichtig. Freundschaften pflegen, und jetzt sage ich uns Christen dazu, auch außerhalb der Gemeinde und des christlichen Dunstkreises. Es ist ein Phänomen, was mich manchmal traurig macht. Je länger jemand Christ ist und zu einer Gemeinde gehört, desto weniger nicht-christliche Freunde hat er. Und weiß gar nicht mehr, wem er das Evangelium weitersagen soll. Er hat nur noch christliche Freunde. Das ist ein trauriges Kapitel. Weil das führt in eine Ghetto, in ein Ghetto-Denken hinein. Und das ist schade. Dann kapselt man sich ab. Im Sauerland sagte man zu den Christen im 19. Jahrhundert, vorvorigen Jahrhundert, die Fienen, die Feinen, die wollen was Besseres sein. Die kapseln sich ab. Die wollen mit der bösen Welt ja nichts mehr zu tun haben. Schade. Freundschaften pflegen. Ein Schlüsseltext aus dem Buch Kohelet. Prediger wird es übersetzt. Es ist ein eigentlich sehr... Ja, also man muss sich mit Kohelet schon intensiv beschäftigen, um noch was Positives rauszufinden. Das ist sehr, sehr negativ in seiner Weltsicht, da hat doch alles keinen Zweck. Aber zwischendurch blitzen wunderschöne, positive Worte raus. Zwei haben es besser als einer allein. Haben uns auch gesagt, als wir heirateten. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt und keiner ist da, der beim Aufstehen hilft. Das Wort muss ich ein bisschen erklären, weil es in unserem Kulturkreis ein bisschen eigenartig klingt. Im orientalischen Kulturkreis läuft alles, das gesamte Geschehen und Denken innerhalb der Familie und Sippe ab. Wir sind in der Zeit des Individualismus. Wir machen immer alles für uns alleine ab. Ja? Aber im orientalischen Kulturkreis, ich vermute in Afrika war das bei euch genauso, die Sippe entscheidet, die Großfamilie entscheidet. Ja? Und der Einzelne hat sich einzuordnen in den Verband der Sippe. Oder im Islam ist das die Ummah, die Gemeinschaft aller Muslime. Da hat er sich einzuordnen. Da haben wir ein anderes Denken. Und das ist der Hintergrund für dieses Wort aus Kohelet. Wo man sagt, also zusammen, eingebunden zu sein, ist doch viel besser. Alleine war damals gar nicht denkbar. Stellt euch vor, jemand lebt allein. Heute in unserer Gesellschaft ist das selbstverständlich. Trotzdem, Freundschaften pflegen. Freundschaft macht reich. Es ist ein großes Geschenk. Und ich komme aus meinem Tunnelblick, auch aus dem christlichen Tunnelblick, schon mal raus, wenn ich mit Menschen diskutiere, die gar keine Christen sind. Und mal höre, wie empfinden Sie denn das, was ich als Christ glaube? Wie empfinden Sie nicht nur mich, wie empfinden Sie denn unsere Gemeinde? Wie empfinden Sie denn den christlichen Glauben generell? Das kann manchmal sehr gut helfen, diese Außensicht zu gewinnen, wieder zu gewinnen. Wie denken denn andere über uns? Manchmal ist das auch schon sehr ernüchternd. Ein Freund ist jemand, der bei einem bleibt, wenn es einem schlecht geht. Das brauchen wir. Wir brauchen auch Freunde. Gott sei Dank gibt es das. Viertens, Gemeinde erleben auch unter der Woche. Ein Schlüsseltext. So gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Also bei diesem Text von Jesus, da kriege ich mal ganz große Bedenken. Wenn ich die Geschichte der Christenheit in den 2000 Jahren betrachte, wie viel Streit es unter Christen gegeben hat, wie viel Kriege es zwischen verschiedenen Konfessionen gegeben hat, Glaubenskriege. Der 30-jährige Krieg fing als Glaubenskrieg an, 1618 bis 48. Nur 10-15% der deutschen Bevölkerung haben diesen Krieg überlebt. Wenn man in Kirchenbüchern forscht, die hören fast alle beim 30-jährigen Krieg auf, weil da alles verbrannt ist. Das war der schlimmste Krieg, den Deutschland je hatte. Und dann sagt Jesus, eure Liebe zueinander, oder daran, bei Luther, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und was sieht die nicht-christliche Welt an den Christen, auch in den Konfessionsstreitigkeiten? Das ist wie bei manchen Eheknatsch. 95% der Dinge, die wir glauben, haben wir mit allen Konfessionen gemeinsam. Wir haben denselben Herrn, dieselbe Bibel, dasselbe Vaterunser, dieselbe christliche Tradition. Und wir streiten, auch zwischen den Konfessionen, oft nur um die 5%, wo wir unterschiedliche Auffassungen haben. Das ist genau, wie wir das in den Ehekursen den Leuten immer klar machen, wenn es in einer Ehe kriselt. Man vergisst die 95%, die gut laufen, und streitet um die 5%, die schlecht laufen und kriegt ein ganz falsches Bild. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Das ist eine ganz große Herausforderung, auch zwischen den Gemeinden und zwischen den Konfessionen. Ich bin sehr glücklich, dass wir in Daaden, wo wir leben, der jüngste Stadt in Rheinland-Pfalz, vor 4 Wochen zur Stadt geworden, dass wir eine unglaublich gute Zusammenarbeit zwischen den Kirchen und Freikirchen dort haben. Ich habe jetzt öfter schon unseren Pfarrer vertreten, letzte Woche noch auf einer Beerdigung. Also das geht kreuz und quer durcheinander und das ist eine richtig schöne Sache, eine herzliche Gemeinschaft zwischen den Konfessionen, ganz unterschiedlichen Arten. Ich genieße das, ganz ehrlich. Ein Kernsatz oder Kernsätze, ich mag meine Gemeinde. Ist das das Erste, was uns bei Gemeinde einfällt? Es hat was mit Liebe zu tun, zur Gemeinde auch, weil Gott sie liebt. Viele Christen, wenn man sie auf ihre Gemeinde anspricht, die sagen, ja, also ist ja ganz gut, aber das gefällt mir nicht und das gefällt mir und das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Ist das Erste, was uns bei Gemeinden fällt, unsere Liebe zur Gemeinde oder unsere Kritik an der Gemeinde? Wie ist das? Die Antwort müsst ihr selber geben. Denn manchmal geht es in den Gemeinden nicht um Liebe, sondern vielmehr um Machtfragen. Ich habe manche Gemeindegeschichte studiert und manches auch miterlitten. Und ein längst verstorbener, sehr weiser Mann hat mir mal gesagt, als ich ganz junger Pastor war, damals ja förmlich Bruderbuck, wenn es in einer Gemeinde Knatsch gibt, dann ist es vordergründig immer an theologischen Fragen, Auslegungsfragen. Glauben Sie das nicht? Es geht immer um Macht. Recht hat er. Recht hat er. So ist es. Eine Gemeinde, schreibt die Autorin dieses kleinen Büchleins, ist vielleicht gut organisiert und strukturiert, hat viele Angebote und Programme, aber es fehlt das Wesentliche, die Liebe. Tue ich das auch in der Mitarbeit, in der Musik und was immer, tue ich das aus Liebe zu meiner Gemeinde und aus Liebe zu meinem Herrn? Oder um auch mal wieder vorne zu stehen? Ich habe das erlebt, ich habe Gemeinden erlebt, wo aus jeder wichtigen Familie jemand predigen musste, ob er es konnte oder nicht, ja, aber er musste nach vorne stehen, die Familie schob ihn dann vor und es gibt da so viel Schrott. Nein. Ist die Liebe das treibende Motiv? Immer mit 1. Korinther 13 im Hinterkopf. Das 5. und vorletzte, seine Feinde lieben. Und je weiter sie weg sind, desto leichter ist das ja. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Wer betet für die Leute vom IS? Glaubt ihr nicht mehr, dass sowas wie bei Paulus auch heute passieren kann, dass jemand, der voll verstrickt ist in die Antichristlichkeit, zum Glauben kommen kann? Trauen wir Gott das nicht mehr zu? Betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Das ist eine große Herausforderung. Ganz schnell sind wir dabei, in Fronten zu denken. Die sind gegen uns und dann müssen, ja, dann sind wir auch gegen die. Und der Islam ist ja ganz böse. Betet für eure Feinde, sagt Jesus. Tut wohl denen, die euch hassen. Ganz neue Perspektive. Einen sehr schönen Kernsatz fand ich in deinem Buch, bei Gott ist deine Wut gut aufgehoben. Bei Gott ist deine Wut gut aufgehoben. Das buchstabieren wir mal durch die Woche, ja? Rächt euch niemals selbst, schreibt Paulus, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Und Martin Buber, der große jüdische Philosoph, hat gesagt, in jedermann ist etwas Kostbares, das in keinem anderen ist. Ein solcher Satz hilft einem zu einem ganz neuen Blickwinkel mit Menschen, die uns querkommen. Da gibt es immer Menschen, die uns übel wollen, die uns querkommen. Aber wenn wir 1. Korinther 13 im Hinterkopf haben, das hohe Lied der Liebe, dann ist diese Auslegung sehr konkret für uns. Und das sechste und letzte und wahrscheinlich das schwerste, seine Nächsten lieben. Da gibt es einen sehr interessanten Schlüsseltext in dem Büchlein aus der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja, da ist ja, fällt einer unter die Räuber und da kommt ein Priester und geht vorbei, ein Levit, ein Tempeldiener, also geht vorbei. Und dann kommt dieser barmherzige Palästinenser. Das, also, wenn Jesus heute die Geschichte erzählen würde, das Verhältnis von Samaritern damals zu Juden ist exakt strukturgleich mit dem Verhältnis heute die Palästinenser und Juden. Die geben sich nichts. Und Jesus ist ja richtig spitz und frech hier, wenn er den frommen Juden das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, also wenn er heute das Gleichnis vom barmherzigen Palästinenser ihnen erzählen würde. Ja? Dann würden die natürlich auch genauso hochgehen wie die damals. So, und der übt Liebe. Wer von den dreien wurde nun deiner Meinung nach zum Nächsten für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Mitleid mit ihm hatte und half. Jesus antwortete, na ja, nun geh und mach's ebenso. Ich muss dazu ganz kurz was erklären. Im Judentum damals, und das ist der Hintergrund für dieses Gleichnis, fragte man bei den Pharisäern und den Schriftkundigen, Nächstenliebe, ja klar, steht ja schon im Alten Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber irgendwo muss es doch Grenzen haben. Wie weit muss ich Nächstenliebe üben? Und da gab es drei Lehrmeinungen. Die erste sagte, nur in deiner näheren Verwandtschaft musst du Liebe üben. Bei den übrigen Menschen brauchst du keine Liebe üben und brauchst auch nicht zu helfen und kannst das mit gutem Gewissen machen. Du kannst die Grenze in deiner engeren Verwandtschaft ziehen. Nee, sagten die anderen von den Schriftgelehrten, so eng nicht. Alle, die in deinem Dorf wohnen, gehören zu deinen Nächsten, sind deine Nächsten und die musst du lieben. Und die aus dem Nachbardorf schon nicht mehr. Ja, das gab es im Mittelalter hier auch. Da waren die Dörfer untereinander sehr verfädet. Nicht nur im Mittelalter. Da hört die Nächstenliebe dann auf. Und die Dritten sagt, nein, alle Juden musst du lieben, aber die Nicht-Juden, die darfst du hassen. Das heißt, die Frage war, immer von mir auszugehen, wie weit muss ich Liebe üben und ab wo brauche ich nicht mehr und das mit gutem Gewissen. Und deshalb ist dieser Satz hier so bei Jesus so scheinbar kompliziert konstruiert. Wer von den dreien wurde nun deiner Meinung nach zum Nächsten für den Mann, der unter die Räuber gefallen war? Das heißt, Jesus denkt von dem Notleidenden aus und zieht von dort seine Kreise und sagt, wer wurde ihm zum Nächsten? Die Pharisäer haben von sich aus gedacht, haben gesagt, wie weit muss ich oder wo brauche ich nicht mehr? Ja, von sich aus. Nein, Jesus dreht den Spieß um. Wer wurde ihm zum Nächsten? Er denkt von der Not aus. Seinen Nächsten lieben ist also nicht die Frage, wie weit muss ich, ab wo brauche ich nicht mehr, sondern die Frage, wo ist jemand in Not? Unabhängig, wo er ist. Kernsätze. In welcher Person, die Jesus beschreibt, findest du dich wieder? Ja, sagen wir natürlich in dem barmherzigen Samariter und nicht in dem Priester und Leviten. Wirklich? Wirklich? Denkt mal drüber nach. Ich glaub's. Nicht immer. Keiner von den dreien hat sich extra auf den Weg gemacht. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt zu diesem Gleichnis. Das ist eine völlig unvorbereitete Situation. Und wir werden in unvorbereiteten Situationen nur dann bestehen, wenn unsere Grundhaltung stimmt und wir von Gott uns leiten lassen in unserer Grundhaltung. Daran ist das Stellschräubchen zu drehen. Wenn du die Menschen verurteilst, hat Mutter Teresa gesagt, hast du keine Zeit, sie zu lieben. Wie viel Zeit verbringen wir, um über andere herzuziehen? Auch aus der Gemeinde oft, ne? Wie viel Zeit verbringen wir damit, anstatt sie zu lieben? So wie Gott sie liebt. Für jetzt, schreibt Paulus, bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. So, jetzt könnte ich Amen sagen. Tue ich nicht. Gib einen Nachschlag. Gib einen Nachschlag, nicht aus der Bibel, aber mit einem, viele kennen das wahrscheinlich, sehr bekannten Beispiel des Philosophen Sokrates, also 399 vor Christus zu Tode kommen. Es geht um Theorie und Praxis. Wir können ja sagen, du hast ja recht, das stimmt ja alles. Ja? Aber wo passiert Lieblosigkeit? Meistens durch Worte. In anderen Kulturen schlägt man sich. Also ich weiß, ich habe hier viel mit Russland zu tun gehabt, beruflich. nachdem ich euch hier verlassen hatte im Jahr 2000. Und da konnte ich schon mal erleben, wenn man in eine Diskussion mit einem Russlanddeutschen war, der nun seiner Meinung festhält, sagte, wollen wir uns schlagen? Ja? Und ich sage, nee, das ist nicht mein Stil. Wir kämpfen mit Worten in unserer Kultur. Unsere Worte können verletzen oder unsere Worte können aufbauen. Und Jesus hat schon gesagt, nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein. Da haben die Pharisäer immer gut aufgepasst, ja. Tun manche heute auch mit vegan und sonst was, was essen wir bloß, ja. Sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Und dann kommt diese Geschichte mit den 3 Sieben des Sokrates. Zu Sokrates kam ein Mann und sagte, ich muss dir etwas ganz Wichtiges über deinen Freund erzählen. Einen Moment mal, sagte Sokrates, hast du das, was du mir erzählen willst, durch die 3 Siebe hindurchgehen lassen? Welche 3 Siebe, fragte er. So, hör mal gut zu, das 1. Sieb ist die Wahrheit. Hast du dich von der Wahrheit der Sache überzeugt? Nein, ich habe es von anderen gehört, erwiderte der Mann. Das 2. Sieb ist die Güte, fuhr Sokrates fort, ist die Ursache dafür, dass du mir diese Sache erzählen willst, einem guten Motiv deines Herzens entsprungen. Eigentlich nicht. Das 3. Sieb schließlich ist die Notwendigkeit, also dass Not gewendet wird. Ne? Glaubst du, dass diese Nachricht für meinen Freund oder für mich notwendig sein wird? Boah, notwendig nicht unbedingt, sagte der Mann. Darauf Sokrates, wenn das, was du mir eben sagen wolltest, weder wahr noch gut noch notwendig ist, so vergiss es und belaste weder dich noch mich damit. Das ist ein schönes Wort gegen den Dorftratsch. Ne? Der Mann drehte sich wortlos um und ging fort. Das mache ich jetzt auch. Amen. Wir singen.